Seit Jahrzehnten kämpfen Menschenrechtler gegen die Todesstrafe und das mit Erfolg. Immer mehr Länder geben sie auf, zuletzt Kasachstan und Sierra Leone.
Die Todesstrafe. In immer mehr Ländern wird sie abgeschafft. Zugleich steigt die Zahl der Hinrichtungen.
Trotz internationaler Kritik ist im Iran der deutsch-iraner Shamat hingerichtet worden.
Im Iran Inhaftierten drohen Folter, lange Haftstrafen und einigen sogar die Todesstrafe.
Die Zahl der vollstreckten Todesurteile, die steigt wieder, wie der jüngste Bericht von Amnesty International zeigt.
Allein in Iran wurden seit Januar mehr als 1000 Todesurteile vollstreckt. So viele wie seit mindestens 15 Jahren nicht mehr. China, Saudi-Arabien und der Irak gehören ebenfalls zu den Ländern, in denen zuletzt mehr Menschen hingerichtet wurden. Auch in vielen Bundesstaaten der USA gibt es nach wie vor die Todesstrafe. 25 Menschen wurden dort im vergangenen Jahr exekutiert. In diesem Jahr waren es bis Ende September bereits 33 Hinrichtungen. Und wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht, soll es demnächst noch mehr Todesurteile geben. Seit Jahrtausenden werden Menschen hingerichtet. Wie die Todesstrafe historisch begründet wurde, was diese ultimative Strafe über Gesellschaften aussagt und wie sich die Methoden verändert haben, darum geht es in dieser Folge. Ihr seid bei Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran.
Antran, also das ist ganz okay.
Es reimt sich.
Ja, Antran. Wunderbar und leicht zu merken dadurch.
Ich habe mich mit Martin Heidinger verabredet. Er ist Österreicher, Historiker und Wissenschaftsredakteur beim ORF. Er hat sich mit der Geschichte der Todesstrafe befasst und darüber auch ein Buch geschrieben. Es heißt Von der Guillotine zur Giftspritze. Aber schön, dass Sie sich Ihren Humor bewahrt haben.
Natürlich, Galgenhumor, da sind wir schon beim Thema Todesstrafe. Ich kann mich erinnern, als ich an dem Buch geschrieben habe, da war ich ja noch jung und sensibel, das Buch Von der Guillotine zur Giftspritze. Am Ende, im Endspurt, habe ich immer wunderschöne französische Chansons per Kopfhörer dazugehört, die so in eine heitere Welt gekippt sind, damit ich das noch aushalte, ne?
Dann starten wir doch in der Frühgeschichte. Seit wann gibt es denn überhaupt die Todesstrafe?
Die Todesstrafe gibt es, seit es so etwas wie ein gesellschaftliches Gefüge gibt. Das zeigt schon, die älteste Form der Todesstrafe ist das Verjagen, die Verbannung. Wenn man in einer Jägergesellschaft, die durch die Weiten zieht und umzingelt ist von Feinden, von wilden Tieren, von Naturgewalten und wo es nur die eine Überlebenschance gibt, im Stammesverband zu bleiben, wenn sich da jemand gegen diese Gemeinschaft vergeht, wird er oder sie ausgesetzt, verjagt und wird so zum Opfer der Umwelt. Da muss dann die Gesellschaft oder die Gemeinschaft damals noch gar nichts mehr aktiv dazu tun. Dieser Fall erledigt sich von selbst und wir haben bis heute solche Formen der Todesstrafe.
Und beim Verjagen, da lässt man ja auch einen Lebenden zurück sozusagen.
So ist es, man lässt einen Lebenden zurück, der aber unweigerlich zu Tode gebracht wird. Also das war in den nur sehr schütter besiedelten Gegenden der Welt ganz eindeutig, dass derjenige dann zu Tode kommt.
Aber warum hat man damals Menschen verjagt?
Also da ist natürlich der Mord, das ist ganz klar. Der Mord an einem anderen Menschen oder Mundraub, also die fundamentalen Bedürfnisse einer kleinen Gemeinschaft oder auch einer größeren. Und wenn man sich dagegen vergangen hat, wurde man verjagt, wurde man ausgesetzt. Und die nächste Stufe war dann, dass man jemanden eine Schlucht hinunterstürzt. Da ist es schon ein bisschen aktiver. Aber auch hier gilt wieder, dass der Delinquent nicht von einer Hand zu Tode gebracht wird, sondern er stirbt erst, wenn er unten aufkommt.
Quellen aus frühen Hochkulturen belegen, dass es die Todesstrafe damals schon gegeben hat. Zum Beispiel der Codex Hammurabi. Das ist eine babylonische Rechtssammlung aus dem 18. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und dort sind bereits Delikte wie Ehebruch oder Zauberei festgeschrieben, die mit der Todesstrafe belegt sind. Auch im Alten Testament wird die Todesstrafe befürwortet. Und die erste Demokratie der Welt in Athen im 4. und 5. Jahrhundert vor unserer Zeit kannte ebenfalls die Todesstrafe. Schon allein aus ganz praktischen Gründen.
In diesen Zeiten gab es keine Gefängnisse. Das muss man sich mal vor Augen halten. Da gab es nur dreierlei. Entweder man wurde versklavt oder zur sonstigen Zwangsarbeit verpflichtet, die letztlich auch meistens zum Tod geführt hat, oder man wurde eben unmittelbar zu Tode gebracht. Denn Gefängnisse kosten Geld, Gefängnisse, man braucht sichere Verwahranstalten, das hat sich damals niemand geleistet. Also Gefängnisse sind eine neuzeitliche Angelegenheit. Und in Ermangelung von Gefängnissen hat man den Störenfried, jederlei Geschlechts, von der Erde vertilgt. Und damit ist zweierlei erreicht. Erstens einmal die Sühne des Ganzen und zweitens die Abschreckung für alle, die das mit ansehen, die Rache, aber, und das ist natürlich auch sehr wichtig, die Angstlust der Menschen. Menschen, die sich das ansehen, die sich das gerne ansehen. Das reicht von bloßer Schadenfreude bis hin zum Aufgeilen an dem, dass hier jemand Schmerzen hat und zu Tode gebracht wird. Es beginnt schon beim Kasperle-Theater, wenn das Krokodil vom Kasperl eine über den Schädel bekommt und alle Kinder jauchzen und sagen, ja, gib ihm noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das geht bis zu den Hinrichtungen. Das ist immer das gleiche Prinzip.
Sprich nicht für die menschliche Natur.
Naja, ich weiß nicht. Die menschliche Natur ist so abgründig und manche bezweifeln, dass es sie überhaupt gibt. Denn der Übergang vom Tier zum Menschen ist in anthropologisch ein Fragezeichen.
Eine der berühmtesten Hinrichtungen der Welt findet im Jahr 399 vor unserer Zeit in Athen statt. Angeklagt ist der Philosoph Sokrates. Auf ihn sollten sich später noch viele andere Denker und Philosophen beziehen. Und Sokrates, der verteidigt sich vor über 500 Geschworenen. Die Anklage lautet Gottlosigkeit und Verführung der Jugend.
Man hat ihn bezichtigt, dass er die Jugend Athens verführt zu frivolem Denken und man hat ihm vorgeworfen, dass er die griechischen Götter verleugnet und andere einführen will. In Wirklichkeit, und das hat der Philosoph Karl Popper sehr gut auf den Punkt gebracht, in Wirklichkeit hat man ihn für einen unerhörten Satz verurteilt. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder ich weiß, dass ich nicht weiß. Und das war so skandalös in der damaligen Zeit. Die vorsokratischen Philosophen hätten das nie hingenommen, zu sagen, wir wissen in Wirklichkeit nichts. Und das war Gotteslästerung. Das war Gotteslästerung und zugleich Verführung der Jugend zu kritischem Denken. Man hat ihn letztlich als einen, heute wird man vielleicht von Relativismus sprechen, man hat ihn als einen Abtrünnigen vom ehernen Gesetz der Götter gesehen.
Man hat ihn vielleicht auch für einen Störenfried gehalten, hm?
Absolut, das war er ja auch. Das war er ja auch. Er hat gestört, er hat Unruhe hineingebracht. Da wurde diskutiert über seine Ideen, wurde nicht nur nachgedacht, sondern auch offensiv und schwärmerisch diskutiert.
Sokrates verteidigt sich vor Gericht nicht mit Bitten oder Mitleid. Er stellt Fragen. Das ist seine Methode. Das Urteil lautet am Ende schuldig, mit knapper Mehrheit. Nach der athenischen Rechtsordnung darf er selbst eine Strafe vorschlagen und bietet, halb ernst, halb trotzig an, künftig auf Staatskosten im Prytaneion zu speisen. Das ist damals einer der wichtigsten Orte des öffentlichen Lebens, wäre also keine richtige Strafe, sondern eher ein Luxusaufenthalt gewesen. Die Geschworenen dagegen fordern die Todesstrafe.
Und ihm wurde zugestanden, dass er sich selbst tötet. Das heißt, man hat ihm einen Schillingsbecher, Schilling ist eine giftige Pflanze, einen Schillingsbecher gereicht. Der hat zur Folge, dass man von den Füßen aufwärts dann gelähmt ist. Irgendwann erreicht es die Atemwege und man erstickt ziemlich qualvoll.
Seine Schüler versuchen ihn noch zur Flucht zu ermutigen, aber Sokrates wehrt sich nicht gegen dieses grausame Urteil. Er nimmt sein Schicksal an. Denn Sokrates hat eine klare Haltung.
Man muss sich an die Gesetze halten, denn wenn man das Urteil anzweifelt, zweifelt man die Gesetzlichkeit des Gerichts an und damit bricht das gesamte Gefüge auseinander. Er hat sich quasi selbst geopfert im Namen des Gesetzes. Das trifft übrigens auch für den zweiten spektakulären Hinrichtungsfall der Antike zu auf Jesus Christus, auf Jesus von Nazareth.
Jesus von Nazareth. Wenn ihr mehr über ihn und seine Hinrichtung erfahren wollt, dann haben wir dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Die findet ihr in den Shownotes. Dass Sokrates sich selbst töten durfte, belegt seine Stellung als Bürger in der damaligen Gesellschaft im demokratischen Athen.
Das ist eine Art, den Tod des Edlen zu ehren, zu achten, das Sterben zu achten. Wohingegen der andere erschlagen wird, wilden Tieren vorgesetzt wird, wie in den römischen Arenen der Kaiserzeit, wo es heißt, der ist durch seine Verbrechen selbst zum Tier geworden oder er ist überhaupt vertiert, weil er ein Unfreier ist und dann soll er auch von seinesgleichen zerrissen werden.
Und an der Methode zeigt sich, wer ist Bürger, wer ist Sklave. Aber wozu diese Unterschiede, wenn man sie doch eigentlich alle zum Tode bestraft?
Weil das Sterben zum Leben gehört und nicht zum Tod. Eigentlich sollte es Sterbensstrafe heißen. Denn stimmt, im Tod mögen alle gleich sein, was im Übrigen in der Antike nicht ausgemacht war. Das ist eine jüdisch-christliche Ansicht. Aber das Sterben als Bestandteil des Lebens, da liegt der Unterschied. Und das soll besonders qualvoll sein für denjenigen erstens, der ein besonders grauenvolles Verbrechen begangen hat und b, für denjenigen, dem man das Menschsein abspricht. Der wird also vertilgt, im wahrsten Sinn des Wortes.
Wir gehen ein paar Jahrhunderte weiter, von Athen ins alte Rom. Hier bekommen Todesurteile eine andere Funktion und Bedeutung. Dabei gibt es Unterschiede zwischen römischer Republik und römischem Kaisertum.
In der Kaiserzeit ändert sich einiges, aber erst allmählich. Der erste Kaiser Augustus hat ja seine lieben Römer, Octavian Augustus, hat ja seine Untertanen glauben machen, dass sie weiter in der Republik leben. Also der hat sich erst allmählich als Kaiser entpuppt, denn den Begriff gab es ja gar nicht. Kaiser kommt ja von Caesar. Auf jeden Fall ist er im Lauf seiner Zeit quasi der Staatsgott geworden. Und da kam natürlich dann als Motiv noch dazu, wenn man ganz, ganz sich gegen die Gesetze des Landes vergangen hat, so wie Jesus Christus gegen die Gesetze des Reiches, wenn man es abgelehnt hat, dem Kaiser zu huldigen, den Kaiser auch als Gott anzuerkennen. Dann gibt's ganz grausame Dinge, um es auch zu zeigen, um auch nach außen zu zeigen, welches Vergehen das ist, sich gegen den Kaiser zu wenden oder ihm zumindest nicht zu huldigen. Zum Beispiel die Christen, aber auch andere Sekten oder andere Gruppen, das Römische Reich war ja sehr groß, die da nicht ihre Pflicht gegenüber dem Kaiser erfüllt haben. Und das berüchtigste ist natürlich die Damnatio ad Bestias, also die Verurteilung in der Arena von den wilden Tieren zerrissen zu werden. Das hatte einen pädagogischen Effekt. Aber natürlich auch die vorher schon erwähnte Angstlust des Publikums zu befriedigen. Das ist Kaiserzeit, eindeutig.
In der römischen Kaiserzeit werden Hinrichtungen zu einem besonders brutalen Spektakel. In der Arena müssen Verurteilte vor zehntausenden Zuschauern zum Beispiel gegen wilde Tiere kämpfen. Hier kann man schon ahnen, dass die Art der Todesstrafe auch etwas mit dem Wesen eines Staates zu tun hat, mit der Vorstellung von Macht, Ordnung und Gerechtigkeit. Je demokratischer ein System ist, desto regelgebundener wird die Todesstrafe vollzogen. Je autoritärer ein System ist, desto willkürlicher wird sie eingesetzt. Auch die Art der Hinrichtungen sagt viel über den Staat aus, der sie vollstreckt. Martin Heidinger meint, zur römischen Kaiserzeit lagen die staatliche Macht der Todesstrafe und das öffentliche Spektakel nah beieinander.
Also da wurden antike Szenen nachgespielt, wo antikisch oder sagenhafte Schlachten, mythische Schlachten noch einmal vollzogen wurden in der Arena, bis hin zum Kämpfen auf Kriegsschiffen, da wurde die Arena geflutet. Also es gibt sehr viele Blockbuster, die das in der Gegenwart auch zeigen. Und die sind gar nicht einmal so übertrieben, also schon in einigen Details. Aber Gladiator ist gar nicht so übertrieben oder Those to Die oder wie die alle heißen, diese Filme. Also die Fantasie war grenzenlos und damit war diese römische Kaiserzeit brutal modern. Brutal modern. Man hat den Menschen alles gegeben, was sie sehen wollten. Es gab ja keine Filme, die das gezeigt hätten. Es gab natürlich Schauspiele, aber das Schauspiel war eine moralische Angelegenheit. Ja, also aus dem antiken Drama kommend. Schauspiel hat sich ganz anders abgespielt. Da waren mehr oder weniger statische Figuren, die Monologe und dann später Dialoge geführt haben. Aber das war weit nicht so lustig, unter Anführungszeichen, wie das Blut, das man da gesehen hat. Es war pure Unterhaltung.
Also man könnte sagen, die Todesstrafe manifestiert Macht in der Antike.
Die Todesstrafe manifestiert Macht in der Antike ganz eindeutig. Ja. Also es ist nicht nur Schuld und Sühne, denn diesen Gedanken gibt es in der Antike, in den paganen vorchristlichen Gesellschaften ja so gar nicht unbedingt. Da geht es nicht um Schuld, da geht es um Vergehen. Ja. Die Moral ist nicht mit unserer heutigen vergleichbar, auch postchristlichen, sage ich mal, die ja in die liberalen Werte mit eingeflossen ist. Ja, es ist Macht, eindeutig.
Und wie geht es dann weiter im Mittelalter? Welche Funktion erfüllt die Todesstrafe da?
Das Christentum, in dem es an die Macht kam in den diversen Reichen, also zuerst im römischen Kaiserreich und dann durch die Christianisierung auch bei den Franken oder überall anders, wir kennen ja viele Beispiele, ist sie davon abgerückt, die Todesstrafe nicht mehr zu vollstrecken. Denn das Neue Testament ist hier sehr raffiniert. Christus sagt ja, als die Ehebrecherin gesteinigt werden soll, nicht, dass sie nicht schuldig ist, sondern sie sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das heißt, die mag todeswürdig sein, aber sie zu Tode zu bringen, wer darf sich das schon anmaßen? So wurde das interpretiert. Das heißt, es gibt todeswürdige Verbrechen in der christlichen Welt, aber in den ersten Jahrhunderten hat man gesagt, man vollstreckt sie nicht. Ja, weil sowas tut man nicht, sowas tun wir nicht, so sind wir nicht. Und dann wendet sich das Blatt. Es wendet sich, weil natürlich auch andere Rechtsordnungen eindringen in diese christlich regierten Länder. Also das germanische Recht, wo es auch noch die Fehde gibt, also wieder eine Form der Blutrache. Das ist ein ziemliches Durcheinander an Rechtsordnungen. Und es kann passieren, dass man in einem Land für etwas hingerichtet wird, wo man anderswo überhaupt nicht sonderlich belangt wurde. Es gibt ein interessantes, wie auch grausames Beispiel aus Niederösterreich. Da gibt es einen Ort, der heißt Stockerau, und da kam eines Tages im 11. Jahrhundert ein Mann durch, der sich als Koloman vorgestellt hat, und er soll ein irischer Prinz auf Pilgerfahrt gewesen sein, und die Leute dort haben ihn gesehen, haben gesagt, wir kennen den nicht, er sieht fremdartig aus, sicherheitshalber hängen wir ihn auf. Also das heißt, der Fremde, der hereinkommt, wird zur Sicherheit zu Tode gebracht. Er könnte ja etwas Böses im Schilde führen. So in diesen praktischen Dingen ist man im Mittelalter verfahren. Das heißt, es gibt die Begriffspaare gut und böse oder richtig und falsch. Und nach in diesen Denkkategorien agiert auch das Mittelalter. Zum Beispiel als der berüchtigste Kindermörder des 15. Jahrhunderts, Childeret, der legendäre Blaubart, hingerichtet wurde. Der hat Kinder aufgebrochen, bei lebendigem Leibe ausgeweidet und sich daran sexuell ergötzt. Dem wurde zugestanden, dass er nicht wie ein Hund zu Tode gebracht wird, sondern dass er durch das Schwert sterben darf, weil er gebeichtet hat. Weil er gesagt hat, er bereut das, und damit war er wieder auf der guten Seite. Es ist für uns heute schwer zu begreifen. Aber er wurde hingerichtet, aber in allen Ehren.
Wie geht das zusammen, der christliche Glauben und die Todesstrafe?
Da gibt es natürlich spitzfindige Auslegungen. Das fünfte Gebot, heißt das jetzt, du sollst nicht töten, oder heißt es, du sollst nicht morden? Da gibt es mehrere Übersetzungsvarianten.
Aber ist ein Henker nicht auch ein Mörder?
Naja, das ist die Frage. Wenn er von einem irdischen Gericht eingesetzt ist und im übertragenen Sinne in alten Zeiten göttlich legitimiert ist, dann ist er ein Töter. Aber er ist kein Mörder, weil er ist ja dazu befugt, das durchzuführen. Wir haben oft in der Kriminalberichterstattung die Formulierung, wenn jemand besonders grausam zu Tode gekommen ist, ermordet worden ist, das war wie eine Hinrichtung. Ich halte das für eine Verharmlosung. Nicht, dass eine Hinrichtung harmlos wäre, aber Mord erfolgt aus anderen Motiven. Es ist also nicht die Methode, sondern es ist das Motiv.
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit bleibt die Todesstrafe ein öffentliches Spektakel. Mitten auf dem Marktplatz finden die Hinrichtungen statt. Umringt von einer Meute gaffender Leute. Sie sollen mit dem öffentlichen Zurschaustellen der Verurteilten eigentlich abgeschreckt werden. Allerdings wirken die Hinrichtungen damals, begleitet von Musik und Predigten, eher wie Volksfeste. Geprägt ist diese Zeit in Europa besonders vom christlich-religiösen Weltbild. Dazu gehört die Vorstellung, dass Hinrichtungen dazu beitragen, die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Sie sollen wieder ins Lot bringen, was durch Verbrechen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dabei ist es egal, wie grausam die Todesstrafe inszeniert wird. In der frühen Neuzeit ändert sich das.
Also, was wir in der Frühneuzeit in Abgrenzung vom Mittelalter, und wir reden jetzt so über die Zeit um 1500, beobachten können, ist, dass man eine stärkere Systematisierung des Strafsystems anstrebt. Das ist bis dahin sehr individuell gewesen und unklar, nicht immer unbedingt schriftlich festgehalten. Die Schuld konnte relativ leicht durch Geldzahlungen abgeleistet werden, je nachdem, welchen Stand man hatte. Und die Frühneuzeit ist dann eben unter anderem geprägt durch eine Bürokratisierung und eine Professionalisierung, die da sehr stark einsetzt. Und das Recht zu systematisieren ist eine der ganz wesentlichen Bestrebungen.
Das ist Jürgen Marczukat. Er ist Professor für nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört auch die Geschichte der Gewalt. Und über die Todesstrafe hat er schon mehrere Bücher geschrieben. Er hat mir von einem wichtigen Wendepunkt im 16. Jahrhundert erzählt. Damals wurde das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch erlassen.
Ganz entscheidend ist eben im Jahr 1532 diese sogenannte peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. oder auch dann auf Latein Constitutio Criminalis Carolina, die eben reichsweit Geltung beansprucht. Das Spektakuläre ist Teil auch des Prozesses, also wenn dann der Täter oder die Täterin geständig war, dann mussten sie auch ihr Geständnis öffentlich wiederholen und so weiter. Also das ist alles eine große öffentliche Inszenierung, ja. Aber dann der ganz große spektakuläre Moment ist der Moment der Bestrafung. Und ganz wichtig ist, dass diese Bestrafung öffentlich stattfindet in der Frühneuzeit, auch dass sie gesehen werden kann, dass die Verbrecherinnen durch die Stadt geführt werden zum Richtplatz, dass sie je nach Strafform dann auch am Galgen hängen bleiben, oder das Rädern war auch eine der Möglichkeiten, ein als sehr schwer angesehenes Vergehen mit dem Tod zu bestrafen, und dass die Delinquentinnen dann eben auf dem Rad liegen blieben, bis sie verrottet waren und so weiter. Also diese Inszenierung der Tötung war sehr wichtig und reichte auch über den Tod hinaus. Ja, also der Körper als Zeichen der Schuld und der Missetat und der Bestrafung und damit der Macht und der Gerechtigkeit des Herrschenden wirkte über den Tod des Körpers hinaus.
Ich glaube, nach der Folge kann ich nichts mehr über Methoden der Todesstrafe hören. Ich finde, das ist so lebensunbejahend und schrecklich und grausam.
Ja, das ist es. Also was wirklich, jetzt kommt ein kleiner Werbejingle, also was wirklich natürlich spektakulär ist, sind die ersten Seiten von Michel Foucaults Überwachen und Strafen, wo er mit der Tötung des Damien beginnt im Jahr 1764 war es, glaube ich, und da führt er das sehr genau aus, wie diese Strafzeremonie aussieht, um sie dann eben von modernen Strafformen abzugrenzen.
Der französische Philosoph Michel Foucault beschreibt in seinem Buch Überwachen und Strafen die Hinrichtung von Robert-François d'Amiens, der Dienstbote, der versucht hatte, König Ludwig XV. Zu ermorden. Zur Strafe wird d'Amiens bei lebendigem Leib gevierteilt. Eine grausame Prozedur, denn sie dauert Stunden. Foucault benutzt diese Szene, um zu erklären, wie sich Strafsystem und Machtstrukturen über die Jahrhunderte geändert haben. Die Passage gilt als Klassiker der Geschichts- und Sozialwissenschaften. Da sind wir auch schon im 18. Jahrhundert. Da wollte ich gerade mit Ihnen reinspringen, denn im 18. und 19. Jahrhundert, da regt sich langsam Kritik gegen die Todesstrafe. Warum erst jetzt?
Die eine große Veränderung, also die Aufklärung bahnt sich ihren Weg und kriegt sie so richtig Momentum. Und es erscheinen ganz viele Texte, die zwei Dinge propagieren, die mit Blick auf das Strafsystem wichtig sind. Also erstens, der Mensch ist grundsätzlich mit Rechten ausgestattet. Das war ein ganz wichtiges Argument. Und zweitens wurde die Begründung von Macht, die systematische Begründung von Macht hat sich verändert in der Zeit. Also bis zur Aufklärung im Mittelalter und in der Frühneuzeit war Macht eher, sagen wir mal, top-down gedacht. Also das war eine göttliche Macht, die von oben kam, mit der eben Herrscher ausgestattet worden sind von Gott, die dann eben die Menschen beherrscht haben. In der Aufklärung wird das im Prinzip umgedreht, weil wenn der Mensch mit unteilbaren Rechten ausgestattet ist, dann hat auch niemand erstmal per se das Recht, über den Menschen zu herrschen. Sondern die Idee ist, dass sich die Menschen zusammentun, einen Vertrag schließen, der sogenannte Gesellschaftsvertrag, und dann eben einen Teil ihrer Macht delegieren an diejenigen, die den Staat dann regieren. Und ganz exemplarisch wird das dann in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die ja Ausdruck dieses aufgeklärten Denkens ist, wo es dann eben heißt, die Menschen haben gegebenenfalls das Recht und sogar die Pflicht, die Regierenden zu entlassen, wenn sie das nicht ordentlich tun. Was bedeutet das für die Todesstrafe? Die Frage, die da gestellt wurde und die allerorten wirklich diskutiert wurde, war, ob man tatsächlich das Recht auf Leben in diese Waagschale hineinwerfen würde und jemand anderem, eben den Regierenden, das Recht überträgt, mich zu töten im Falle einer Verfehlung meinerseits. Also ist diese Todesstrafe in einem Vertragssystem überhaupt legitimiert? Ist es überhaupt denkmöglich, dass die Menschen dieses Recht aus ihrer Hand herausgeben, also das Recht auf Leben?
Also das alles wird hinterfragt, aber ändert sich dadurch was?
Ja, es ändert sich einiges. Also das wird hinterfragt, das wird umfangreich diskutiert und es gibt Argumente für oder gegen die Todesstrafe. Es gibt Argumente, die sagen, ja, aber wenn die Vergehen so groß sind, dass sie das Gemeinwesen gefährden in seinem Bestand, dann müssen wir ein Recht haben, die Verbrecher und Verbrecherinnen auch zu töten. Ja, also das ist dann gewissermaßen der Selbstschutz des Staates, der gesellschaftlichen Ordnung. Oder also was jetzt als sozusagen zentrale Strafratio aufkommt, ist eben die Besserung und Wiedereingliederung der Delinquenten und Delinquentinnen. Also das Gefängnis entsteht, das moderne Gefängnis als die zentrale Strafform. Und dann war aber die Frage, gibt es nicht welche, die gar nicht mehr, die so stark gefehlt haben, dass sie nicht verbessert werden können und dass wir sie deswegen aus der Gesellschaft entfernen müssen? Und das kann letztlich nur der Tod sein, der das bewerkstelligt. Und was sich jetzt verändert, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, dass sich die Anzahl der Verbrechen, auf die der Tod steht, verändert. Also während das früher alles Mögliche war, auch den Diebstahl beinhaltete und Gotteslästerung und so weiter, sind es ab dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert dann Mord und Hochverrat. Und was sich auch ändert, ist die Strafform. Also das, was wir eben besprochen haben, diese Inszenierung der Strafe ändert sich um 1800 sehr stark. Es wird eine einheitliche Bestrafung eingeführt und das ist in der Regel die Enthauptung. Also alle sollen den gleichen Tod erleiden. Worum es jetzt geht, ist nicht mehr durch die Strafe möglichst exakt die Schuld auszugleichen und das auch zu zeigen, sichtbar zu machen, sondern worum es geht, ist das Leben zu beenden. Also das Leben zu nehmen ist Strafe genug und höher kann eine Strafe gar nicht sein in einer Gesellschaft, die die Vorstellung vom freiheitlichen, sich selbst gehörenden Menschen hat, der das Recht auf Leben hat. Also das Leben zu nehmen ist die größte Strafe, formuliert Montesquieu im Geist der Gesetze. Und das ist gewissermaßen paradigmatisch.
Paris an einem kühlen Frühlingstag im April 1792. Die Revolution ist noch überall zu spüren. An diesem Tag drängen sich mehr Menschen als üblich auf dem Place de Grève, dem alten Hinrichtungsplatz am Seineufer. In der Mitte des Platzes ragt ein merkwürdiges, neuartiges Gestell hervor. Ein hölzernes Podest, darauf ein hoher Rahmen mit einer schimmernden Stahlklinge, die im Licht glänzt. Nicolas-Jacques Pelletier, ein verurteilter Straßenräuber, soll heute mit dieser neuartigen Vorrichtung hingerichtet werden. Am Nachmittag wird er in einem Karren herangefahren, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Er stolpert die Stufen zum Podest hinauf. Der Henker drückt ihn auf das hölzerne Brett, legt den Kopf in die Kerbe. Ein Ruck an einem Seil, ein metallisches Surren. Die Klinge fällt herab. Ein dumpfer Schlag, ein kurzes Raunen Und dann Stille. Es ist die erste Hinrichtung mit der Guillotine. Die neuartige Köpfmaschine sollte schnell und schmerzlos töten. Und sie sollte bei allen Verurteilten gleichermaßen angewandt werden. Egal ob Bettler oder König.
Ja, genau. Also die Guillotine wird in Frankreich eingeführt mit der Französischen Revolution 1789. Und die Guillotine wird zur Strafe für alle und ist genau dieses Instrument der Gleichheit. Die Guillotine ist aber noch mehr. Die Guillotine soll das Instrument sein, das eben schmerzfrei tötet. Und da gibt es, also Entschuldigung, das ist jetzt die Deformation professionell von mir, ja. Aber da gibt es fantastische Texte aus dieser Zeit, die eben darüber diskutieren, ob und in welcher Art die Guillotine Schmerzen verursacht. Es gibt medizinische Untersuchungen, es gibt Tests, die gemacht werden. Die Funktionsweise der Maschine sollte so zuverlässig sein und der Schnitt mit der Guillotine so schnell erfolgen, dass die Menschen, ich zitiere aus einem der zeitgenössischen Texte, tatsächlich nicht mehr als einen Lufthauch am Hals verspüren. Und es gab tatsächlich Mediziner, die dann nach der Enthauptung unter dem Schafott standen und mit den Köpfen der Enthaupteten Versuche gemacht haben, um herauszufinden, ob die noch reagieren. Das hört sich jetzt nach einer skurrilen historischen Episode an, ist aber für die Geschichte dieser Strafform sehr zentral, oder für die Geschichte des Strafens und des Verhältnisses der modernen Gesellschaft zu Gewalt und Grausamkeit sehr wichtig, weil es uns etwas über die Frage sagt, ob überhaupt jemals so etwas wie eine Perfektionierung des Tötens oder ein Aufrechterhalten des Tötens in einer Gesellschaft, die sich eigentlich über ihre Ablehnung der Gewalt definiert, möglich ist. Ja? Also, weil wenn der Mensch nach der Enthauptung tatsächlich ein Wissen um seinen eigenen Tod hat, dann hieß es schon zeitgenössisch in diesen Debatten in den 1790er Jahren und danach, dann sei das die grausamste aller Strafformen, grausamer als alle Marter und alles Rädern, also als alle Formen der frühneuzeitlichen Bestrafung.
In der Zeit der Aufklärung wächst die Kritik an der Todesstrafe. Trotzdem verschwindet sie nicht, auch nicht im 19. und 20. Jahrhundert. Besonders autoritäre Staaten wie die Sowjetunion unter Stalin oder das nationalsozialistische Deutschland benutzen die Todesstrafe weiterhin systematisch, um ihren Machtapparat aufrechtzuerhalten. Ich habe Jürgen Matschukat gefragt, ob die Schrecken des Naziterrors nach dem Krieg denn zu einer neuen Haltung gegenüber der Todesstrafe geführt haben.
Diese Vorstellung, dass der Zweite Weltkrieg und vor allem dann eben der Holocaust, also das massive, das industrialisierte Massentöten von Menschen in staatlichem Auftrag zu einer grundsätzlichen Ablehnung staatlichen Tötens geführt habe, ist ein Fehlschluss. In Deutschland ist oder in der Bundesrepublik ist dann eben 49 im Grundgesetz die Todesstrafe in Artikel 102 abgeschafft worden. Und da hat die Erfahrung des Holocausts und die Anerkennung der Menschenwürde sicher eine Rolle gespielt. Und das ist auch so diskutiert worden. Was aber auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass eben ehemalige Nazis vor der Todesstrafe geschützt werden sollten. Also der Antrag auf die Abschaffung der Todesstrafe im Grundgesetz kam letzten Endes aus einer eher rechtskonservativen Ecke. Oder aus einer rechtskonservativen Ecke.
Gleichzeitig wurden ja führende NS-Kriegsverbrecher bei den Nürnberger Prozessen auch hingerichtet, auch als Zeichen der Gerechtigkeit.
Ja, genau, aber da muss man dann zeitlich differenzieren. Also erstens war es ein Militärgerichtshof und nicht die entstehende bundesdeutsche Gerichtsbarkeit, vor dem die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. Die Richter kamen aus den vier Siegermächten und die Todesurteile wurden ja auch schon Mitte Oktober 1946 vollstreckt. Es gab dann weitere Nachfolgeprozesse, die aber alle bis Mai 1949, also bis zur Gründung der Bundesrepublik, stattgefunden haben.
Was würden Sie denn sagen, wie und warum verändert sich denn der Blick auf die Todesstrafe nach dem Zweiten Weltkrieg?
Also, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil Ja.
Ich komme heute nur mit schwierigen Fragen. Es tut mir ganz doll leid, Herr Mandschukat.
Ja. Also zum Beispiel im Vereinigten Königreich bleibt die Todesstrafe bis 1965 bestehen und wird erst 1969 endgültig abgeschafft. In Frankreich wird die Todesstrafe letztlich 1981 erst abgeschafft. In den USA, das ist auch was, was viele dann vor dem Hintergrund der Konflikte um die Todesstrafe in der Europäischen Union und den USA im späten 20. Jahrhundert vergessen haben. In den USA gibt es auch eine Phase, in der die Todesstrafe vom Verfassungsgericht verboten ist, zwischen 1972 und 1976. Also alles findet in diesem Zeitraum statt. Und in Europa ist dann sicher ganz wichtig die Europäische Union, also die Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich 1981. Und danach beginnt die Europäische Union eben mit einer ganz klaren Menschenrechtspolitik. Und in Europa wird eben die Todesstrafe zu einer Frage von Menschenrechten erhoben. Endlich, also wenn Sie so wollen, ist da das aufgeklärte Denken auch, was sich artikuliert. Und es gibt dieses berühmte Protokoll Nummer 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das die Todesstrafe in der EU verbietet. Dann kommt es ja zum Fall der Mauer und zur EU-Osterweiterung und da legt die Europäische Union ja fest, dass eine Neuaufnahme in die Europäische Union nur für Gesellschaften möglich ist, nur für Staaten möglich ist, die die Todesstrafe verabschiedet hatten. Da heißt es explizit, dass die Todesstrafe in zivilisierten Gesellschaften keinen Platz hat.
Doch die Realität ist komplizierter. Auch Demokratien halten an der Todesstrafe fest, so wie Japan, Indien oder die USA. Während die Europäische Union die Todesstrafe als Menschenrechtsverletzung betrachtet, rechtfertigen diese Länder ihre Praxis anders. Sie sei ein notwendiges Instrument der Strafjustiz, um schwere Verbrechen zu ahnden oder zum Schutz der Gesellschaft von nicht resozialisierbaren Tätern. Auch eine abschreckende Wirkung soll die Todesstrafe haben. Die allerdings lässt sich nicht nachweisen.
Hinrichtung durch Giftinjektion. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist ein Todesurteil auf diese Weise vollstreckt worden.
Ein Winterabend in Huntsville, Texas, 1982. Im Hinrichtungsraum des Staatsgefängnisses liegt Charles Brooks Jr. auf einer schmalen Liege, festgeschnallt mit Lederriemen. Er ist ein verurteilter Mörder und soll hingerichtet werden. Als erster Mensch der Geschichte durch die Giftspritze. Zwei Beamte in weißen Kitteln treten heran. Sie suchen eine Vene, stechen Kanülen in beide Arme, verbinden sie mit durchsichtigen Schläuchen, die zu einem Gerät an der Wand führen. Hinter der Glasscheibe, da sitzen Zeugen. Still, gespannt. Ein Befehl, ein Knopfdruck. Die Flüssigkeit beginnt durch die Schläuche zu fließen. Erst ein Betäubungsmittel, dann ein lähmendes Mittel und schließlich ein Mittel, das das Herz stoppen lässt. Rooks Augenlider werden schwer, seine Atmung flach. Nach wenigen Minuten ist sein Brustkorb still. Ein Arzt prüft den Puls und erklärt ihn für tot. Die USA gehören nach wie vor zu den wenigen demokratischen Staaten, die an der Todesstrafe festhalten. So sehr, dass jüngst sogar eine neue Hinrichtungsmethode angewandt wurde. Pharmaunternehmen, die weigern sich nämlich zunehmend, Medikamente für Hinrichtungen per Giftspritze zu liefern. Das führt zu Lieferengpässen, weshalb manche Bundesstaaten auf riskante Eigenmischungen oder alternative Hinrichtungsmethoden zurückgreifen.
Der 58 Jahre alte Kenneth Eugene Smith starb am Donnerstagabend in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama unter Anwendung sogenannter Stickstoffhypoxie.
22 Minuten hat er gedauert, sein Todeskampf. Eugene Smith soll sich gewunden, schwer geatmet haben, bis er starb.
So wurde im Januar 2024 in den USA erstmals ein Mensch mittels Stickstoffs hingerichtet. Ein Ereignis, das neue rechtliche und moralische Debatten ausgelöst hat. In Hinblick auf die Todesstrafe, was sehen Sie denn da gerade in den USA mit der zweiten Amtsperiode von Trump?
Ja.
Wird die da zukünftig wieder stärker angewandt? Was ist Ihre Einschätzung?
Ja. Also, wenn ich das ganz kurz historisch versuchen kann einzuordnen, also dann habe ich ja eben, haben wir ja darüber gesprochen, dass die USA in der Mitte der 70er Jahre eine Phase hatten, wo die Todesstrafe vom Verfassungsgericht verboten war, während das in der EU sich dann in den folgenden Jahrzehnten verstärkt. Kommt in den USA die Todesstrafe zurück, peu à peu. Und in den 80er und dann vor allem in den 90er Jahren erscheint sie zu einer Strafform zu werden, die in den USA nie verschwinden wird. Und das fängt dann an zu kippen im frühen 21. Jahrhundert, weil man sieht, die Todesstrafe ist immer noch ein Strafinstrument, das in den USA auf zutiefst rassistische Art und Weise angewendet wird. Und es gibt zahlreiche Fehlurteile, die gefällt werden. Also in der Literatur und in entsprechenden Studien wird das Todesstrafensystem als ein broken system, also als ein kaputtes System beschrieben, weil es eben so fehlerhaft ist. Und das ist etwas, was dann auch letztlich Konservative überzeugt. Und so kommt es ab 2004, 2007 zu einer steigenden Bewegung gegen die Todesstrafe und zu einer Abschaffung der Todesstrafe in mehr und mehr Einzelstaaten. Und natürlich ist diese Opposition gegen die Todesstrafe eine gewesen, die ganz stark von linksliberalen Intellektuellen und Akademikern, Aktivisten und Aktivistinnen vorangetrieben worden ist, die dann aber auch eben viele Konservative überzeugt hat. Aber klar, die großen Kämpfer gegen die Todesstrafe gehören genau zu der Gruppe, die von der MAGA-Bewegung, von der Trump-Bewegung, Make America Great Again, so verabscheut werden. Also das sind ja genau die Gegner. Und natürlich ist die Vorstellung, die Möglichkeit, eine harte Hand inszenieren zu können, etwas, was der Trump-Bewegung sehr gefällt und was wir in den letzten Jahren beobachten. Und das beginnt aber schon auch in der Zeit, als Trump eben gerade nicht Präsident war, aber es ist trotzdem aus diesem neuen Rechtsruck gespeist, wie ich sagen würde. Wir sehen wieder ein Ansteigen der Exekutionszahlen und Trump hat ja auch dann eine seiner vielen Executive Orders, also dieser Verordnungen, über die er ja sehr stark regiert, schon im Januar 25 auf die Todesstrafe gerichtet. Und hält dann eben den Justizminister, also den Attorney General, dazu an, auf der Bundesebene die Todesstrafe wieder zu nutzen. Etwas, was die Biden-Regierung eigentlich nicht getan hat. Aber auch eben darauf hinzuwirken, dass in den Einzelstaaten, die letztlich eben diejenigen sind, wo die Strafjustiz, also Todesstrafe, wie gesagt, ist eine Sache auf der Einzelstaaten, also auch da darauf hinzuwirken, dass die Todesstrafe konsequent angewendet wird.
Halten Sie es dann für wahrscheinlich, dass in naher Zukunft die Todesstrafe Geschichte sein könnte, weltweit?
Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht, nein. Weil das ist ein Wimpernschlag der Geschichte, den wir erleben in der Menschheitsgeschichte. Was sind schon ein paar tausend Jahre? Ich glaube, dass wir in Europa eher die Ausnahme sind. Und Reichsbildung hin oder her, zur Durchsetzung von Konformität, von Konformismus, wird die Todesstrafe auch weiter im politischen oder im religiösen Sinn eingesetzt werden. Bei Kapitalverbrechen wird sie auch weiter bestehen bleiben, nämlich in jenen Ländern, wo es überhaupt keinen Anlass gibt, dort sie abzuschaffen. Außer das, was wir als Europäer unserem durchaus berechtigten Gefühl zuschreiben. Dass wir sagen, es ist absurd. Denn was ist, wenn wir es jetzt von der Gefühlsebene einmal trennen? Es ist einfach absurd, wenn ein Staat einen Menschen tötet, der leben könnte. Das ist ein in sich absurder, vollkommen absurder Vorgang.
Weltweit halte ich das für eine Illusion. Also ich glaube, wir müssen eher darauf achten, dass wir bei uns nicht in eine Situation kommen, in der über die Wiedereinführung der Todesstrafe politisch diskutiert werden wird. Wir wissen aus Untersuchungen, dass die Meinung der Bevölkerung da nicht verlässlich ist, sondern relativ schnell kippt in bestimmten Konstellationen. Also ich würde da tatsächlich eher kleiner vorgehen und versuchen, eine europäische oder auch in Deutschland eine Politik zu machen, die versucht sicherzustellen, dass wir nicht wieder die Todesstrafe haben werden.
Und dafür sind wir am Ende alle gefragt. Über die Geschichte der Todesstrafe haben wir gesprochen mit den Historikern Martin Heidinger und Jürgen Marczukat. Vielen Dank für Ihre Expertise. Recherche, Skript und Produktion dieser Folge: Astrid Theil und Robert Hausburg. Faktencheck: Lino Krukenberg und Laura Mattausch. Redaktion: Monika Dittrich. Und wenn ihr Fans von Der Rest ist Geschichte seid, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung, ganz viele Sterne oder ein Abo. Empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr ein Thema habt, das wir unbedingt mal besprechen sollten, dann schreibt uns einfach an. Der Rest ist Geschichte @deutschlandfunk.de. Ich bin Antran, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil dieser in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.